Jeder, der da draußen gerade überlegt, ein Unternehmen zu bauen, muss nicht nur überlegen, kann er einen guten MVP oder ein gutes Produkt bauen, sondern wie spricht der Kunden an? Wie macht er Marketing? Wie baut er persönliche Beziehungen auf? Also ich glaube persönlich, dass zwischenmenschliche Beziehungen in den nächsten Jahren so viel wichtiger werden, weil Content, also das, was du in Social Media siehst, wird alles KI generiert sein und eben auch Produkte werden viel schneller gebaut. Aber die zwischenmenschliche Beziehung, die wirst du halt auf nahe Zukunft irgendwie nicht austauschen können. Und das ist ja genau das Thema Nachfolge. Also Matching kann noch so gut sein, das weißt du aus eigener Erfahrung. Am Ende muss natürlich die persönliche Chemie stimmen zwischen einem Verkäufer und einem potenziellen Übernehmenden.
Hallo und herzlich willkommen bei Unternehmensnachfolge mit System, meinem Podcast rund um den Generationswechsel. Damit du diese anspruchsvolle Herausforderung leichter meisterst, als Best-Ager-Unternehmer oder als Nachfolgerin oder Nachfolger, auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und zeige dir, welche Aspekte bei der Nachfolge relevant sind, auch mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Zukunft des Unternehmens. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen hast, die dich und dein Businessleben bereichern. Mit der Plattform Viaductus macht Christopher Heckel Unternehmensnachfolgen in Deutschland einfacher. Viaductus sorgt dafür, dass Erstkäufer deutlich leichter ein passendes Unternehmen finden und im Prozess bestens unterstützt werden. Christopher ist als Chief Technology Officer, CTO, für das Produkt bei Viaductus verantwortlich. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung, sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie im Zusammenhang der Nachfolge und des Generationswechsels. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn als Unternehmer der Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve.
Christopher, schön, dich zu sehen.
Guten Morgen, Lioba. Hi, freut mich, dass ich dabei sein kann.
Christopher hat eine neue geniale Erfindung und da habe ich gedacht, die muss in diesen Tag.
Also das ist immer die Frage. Wenn jemand die Idee einer Selbstständigkeit im Kopf hat, ist die Frage, selbst gründen oder nachfolgen. Wenn ich selbst gründe, wie ich das gemacht habe, kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dann kostet das viel Zeit, Herzblut, Geld, bis der Umsatz mal irgendwann so ist, dass er auch Gewinn abwirft, wovon ich leben kann. Also ich habe mir selber ein System aufgebaut, das eben irgendwann Früchte trägt und mich ernährt. Mein Business hat mich nicht von Anfang an ernährt. Das ist eine Frage, wie setzt man das auf und wie lange braucht man, bis wirklich der Umsatz so passt für das eigene Leben? Und Nachfolgen hat den großen Vorteil, dass ich ein fertiges System kaufe. Ein System, was eben schon direkt Umsatz macht, von dem bisher auch Menschen leben konnten und das mir dann als Käufer, als Käuferin schon direkt meinen Lebensunterhalt sichert. Das ist so im Groben der wichtigste Unterschied und das macht das Nachfolgen so charmant, dass man eben ein bestehendes System kauft. Jetzt weiß ich aus den vielen Jahren mit der Nachfolge, dass die große Herausforderung das Matching ist. Ich werde immer wieder gefragt, da melden sich Menschen aus dem Norden Deutschland und sagen, ich suche genau das. Manche sagen, ich bin flexibel, ich kann in die Mitte Deutschlands ziehen, manche sagen, das geht gar nicht. Ich muss da bleiben, weil Familie, Haus und Hof eben in einer bestimmten Region sind. Und dann meldet sich jemand, würde eine Firma passen, ganz im Osten, dann scheitert es vielleicht schon allein an der regionalen Verteilung. Also dieses Matching von der Größe, von den Finanzen, von der Fachkompetenz, von der Region. Da gibt es unterschiedliche Faktoren und ich habe immer schon gedacht, die Partnerschaftsbörsen, die funktionieren ja richtig gut. Wieso? Wieso gibt es das nicht im Bereich der Unternehmensnachfolge? Und es gibt viele kleine Börsen, also ich habe die auf meiner Webseite alle mal zusammengetragen. Da kannst du dir die Links einfach, ohne dich einzutragen, anschauen, was es so alles gibt. Das ist eine ganze Menge. Und Ja, und deine Erfindung ist eine Meta-Plattform. Lass uns zuerst mal darüber reden, was ist eine Meta-Plattform? Die gibt es ja nicht nur im Bereich Nachfolge, die gibt es auch bei anderen Themen. Was ist eine Meta-Plattform?
Genau, ich glaube, das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich Skyscanner. Das kennt jeder, wenn er irgendwie Flüge bucht. Man will irgendwie in die Türkei fliegen. Man könnte natürlich bei Turkish Airlines gucken, bei der Lufthansa etc. Aber am Ende des Tages ist es halt intransparent. Also man muss, A, es ist viel Arbeit und B, es ist schwierig, dort die Preise genau zu vergleichen. Das Problem lösen wir im Kontext der Nachfolge, indem wir verschiedene Plattformen im Markt scrapen. Also scrapen heißt, wir gehen auf deren Webseite, extrahieren die relevanten Daten, analysieren die mit KI, damit sie auch strukturiert aufbereitet sind und machen sie dann auf unserer Plattform durchsuchbar. Im deutschsprachigen Raum, also Deutsch heißt auch Schweiz und Österreich, haben wir insgesamt ein bisschen mehr über 50 von diesen Börsen aktuell angebunden. Das geht von größeren bis hin zu kleinen Beratern, die nur ein paar Inserate haben. Aber man sieht einfach, dass dieser Suchaufwand enorm hoch ist. Plus, also es ist ja einmal dieses Matching, was du angesprochen hast. Darüber hinaus gibt es im deutschen Markt wahrscheinlich aber allgemein diese Problematik, dass man die Vertraulichkeit einfach so hoch hält. Das hast du, glaube ich, in deiner Intro auch ein bisschen gesagt. Man muss natürlich aufpassen, dass, wenn man ein Unternehmen verkaufen möchte, dass nicht morgen jeder weiß, dass man verkaufen möchte. Gleichzeitig muss man natürlich auch genug Daten bereitstellen, um so ein Matching bereit machen können. Dieser Grad, das ist ein sehr, sehr dünner Grad, den Leute versuchen müssen zu balancieren.
Okay, das heißt, durch diese Meta-Plattform, das war ja auch schon im Titel benannt, sorgt ihr für mehr Transparenz. Ich selbst finde so Meta-Plattformen immer sehr charmant, weil ich dadurch einen Anlaufspunkt habe, um mir einen Überblick zu verschaffen. Jetzt müsst ihr ja aus den unterschiedlichen Webseiten und Angeboten der unterschiedlichen Unternehmensbörsen dann diese in euer System überführen, damit es eine gewisse Vergleichbarkeit gibt. Und es stellen ja nicht alle Informationen zur Verfügung. Wie macht ihr das?
Also zum einen gibt es ja das, was die meisten interessiert, die Finanzkennzahlen. Das ist ja schon oft relativ problematisch, weil bei vielen Webseiten oder viele Plattformen sagen ja nicht der EBIT ist 700.000, sondern er liegt zwischen 500 und 1 Million. Da geben wir tatsächlich die Möglichkeit an, dass man bei uns sowohl exakte Werte als auch irgendwie diese Bandbreiten angeben kann und dementsprechend auch suchen kann. Und der zweite Punkt ist sicherlich eine semantische Textsuche. Also bei uns findest du, wenn du Apotheke suchst, findest du wahrscheinlich auch, nachdem du die Apotheken gefunden hast, auch Ärzte, Tierärzte, alles, was relevant und ähnlich ist. Und nicht nur das, was irgendwie das harte Keyword hat. Also so kannst du sozusagen besser nach deinem Intent und nach deiner Absicht filtern. Genau, das ist einmal dieses Thema Finanzdaten und natürlich Regionen. Das ist auch schwierig, weil bei Plattformen dann nicht dabei steht Thüringen, was ja auch schon sehr groß ist, sondern da steht halt dann Mitte Deutschland dabei, das, was halt gefühlt alles sein kann. Da bieten wir auch an, dass man bei uns eine Postleitzahl hinterlegt und wir möchten dann so eine Umkreissuche. Das hängt aber sehr davon ab, wie detailliert die Daten sind, die wir zur Verfügung haben.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobeheinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Du hast es schon kurz angesprochen. Ihr habt die KI genutzt. Wofür genau nutzt ihr KI? Und du sagtest, man kann Produkte schneller bauen. Man kann das einfach zur Kenntnis nehmen. Ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, da bist du Spezialist. Und sag mal, was heißt das? Was heißt das in eurem Fall, Produkte schneller bauen? Das wäre ja die Meta-Plattform. Vielleicht erzählst du uns noch etwas zu dem Hintergrund.
Genau, also vielleicht kurz zu mir. Ich bin von Natur aus Mathematiker und auch Softwareentwickler die letzten Jahre gewesen. Als wir das Produkt angefangen haben zu bauen, das war Anfang Mitte 24, da hatten wir das noch mit Freelancern gemacht im Ausland. Das ging sehr schleppend, weil natürlich man versucht, das irgendwie zu erklären. Jeder kennt das, wenn du ein neues Feature auf deiner Website implementieren möchtest, du hast irgendwie eine Agentur. Wir hatten eine Agentur im Ausland, das kommt von Kostengründen. Aber es war natürlich alles irgendwie viel, viel Reibung und Reibungsverluste. Inzwischen mache ich das nahezu alleine und bin immer noch schneller, als ich damals mit 3 oder 4 externen Entwicklern war. Das liegt daran, dass man heute diese leichten Aufgaben sehr leicht an eine KI auslagern kann, wenn man weiß, was man tut. Das hat natürlich aber auch den Nachteil und den Vorteil, das kann man sehen, wie man möchte, dass das Wissen natürlich viel demokratischer verteilt wird. Früher war das schon so, damit du das neue Google bauen kannst, musst du schon ein gewisses Wissen haben. Heute fängt jeder schon mit diesem Wissen ja an. Das heißt aber auch, dass ganz andere Fähigkeiten relevant werden. Das heißt, Produkt bauen ist natürlich relevant und nach wie vor wichtig, weil ich glaube immer noch, dass sich gute Produkte durchsetzen. Aber jeder, der da draußen gerade überlegt, ein Unternehmen zu bauen, muss nicht nur überlegen, kann er einen guten MVP oder ein gutes Produkt bauen, sondern wie spricht der Kunden an? Wie macht der Marketing? Wie baut er persönliche Beziehungen auf? Also ich glaube persönlich, dass zwischenmenschliche Beziehungen in den nächsten Jahren so viel wichtiger werden, weil Content, also das, was du in Social Media siehst, wird alles KI generiert sein und eben auch Produkte werden viel schneller gebaut. Aber die zwischenmenschliche Beziehung, die wirst du halt auf nahe Zukunft irgendwie nicht austauschen können. Und das ist ja genau das Thema Nachfolge. Also Matching kann noch so gut sein, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Am Ende muss natürlich die persönliche Chemie stimmen zwischen einem Verkäufer und einem potenziellen Übernehmenden.
Wir hatten vor 2, 3 Jahren einen Unternehmer im Interview, der hat für sein bestehendes Unternehmen, wollte er ein weiteres dazu kaufen und sagte, es sollte so 15 bis 30 Leute haben. Und er sagte, in der Unternehmensgröße muss die Persönlichkeit stimmen, weil natürlich die Unternehmerpersönlichkeit das Unternehmen sehr, sehr stark prägt. Und auf dieser Grundlage, dass er sagte, wenn ich übernehme, müssen die Werte stimmen, hat er 64 Gespräche geführt, bis er das Unternehmen gefunden hat, wo er das Gefühl hatte, das passt auf allen Ebenen richtig gut. Ja, nochmal, das wird oft völlig unterschätzt, dass eben neben den harten Fakten, also Branche, Region, Umsatzzahlen, ist das Geld da zum Kaufen und so weiter, eben die Werte stimmen müssen. Und je kleiner das Unternehmen, umso entscheidender ist die Persönlichkeit und damit die Werte. Ja, das muss matchen, das muss irgendwie passen. Wie verwendest du das bei Viaductus? Du hast es eben schon erklärt. Ich finde das wichtig und darum greife ich es nochmal bewusst auf, weil das ja auch für viele bestehenden Unternehmen nicht nur die Digitalisierung sind hoffentlich die Hausaufgaben gemacht, sondern es kommt ja in einer Schnelligkeit, die KI, dass wir alle ganz schnell von vorgestern sind, auch wenn wir relativ technikaffin sind und interessiert und vieles im Bereich der Digitalisierung installiert haben. Also vielleicht gibt es da noch was, wo du sagst, ja, so machen wir das bei Viaductus oder wie habt ihr das gemacht bei Viaductus?
Genau, vielleicht kurz, Viaductus ist der Name der Meta-Plattform. Ich glaube, das hat man noch nicht genannt, damit da auch keine Verwirrung auftritt. Genau, wahrscheinlich aus 2 Sichten. Also einmal, wenn hier auch Leute sind, die überlegen, nicht nachzufolgen, sondern zu gründen. Das ist, glaube ich, noch nie so einfach gewesen, innerhalb von kürzester Zeit ein Produkt zumindest oberflächlich hinzubekommen, um mal mit Kunden zu sprechen und zu überlegen, brauchen die das wirklich? Sind die bereit, dafür Geld zu zahlen? Ich glaube, dafür sind KI-Tools einfach genial, um einfach so ein ganz simples Produkt auf die Beine zu stellen. Das, was wir natürlich jetzt haben, das ist zu komplex, um das irgendwie an einem halben Nachmittag mit KI-Tools zu coden. Auf der zweiten Seite, wenn es natürlich um etablierte Unternehmen geht, muss natürlich immer unterscheiden, wie möglich ist das im aktuellen Geschäftsbetrieb. Bei einem Friseurladen wahrscheinlich jetzt nicht so relevant, wie vielleicht bei einem klassischen Software-Dienstleistungsbetrieb. Aber ich glaube hier, das hat sich auch in der Vergangenheit immer gezeigt, ist natürlich das Wichtigste, dass man Mitarbeiter innerhalb dieses Prozesses mitnimmt, dass man eine Kultur schafft, die Ausprobieren fördert, und zwar auch nicht unter Sanktionen stellt. Das heißt, Leute müssen ermutigt werden, diese Tools auch auszuprobieren, Ideen zu sammeln. Aber ich glaube, man versteht nur, welche Chancen es wirklich auch gibt, wenn man das Ganze selber ausprobiert. Wie wir es verwenden, vielleicht um den Bogen noch zurückzumachen, ganz klar, Softwareentwicklung, teilweise auch im Sales, also wenn ich andere Firmen anschreibe, dann lese ich mir nicht mehr deren Webseite durch, sondern lasse das vielleicht irgendwie kurz vorher zusammenfassen, etc. Also so kleine Sachen, die mich einfach in Summe ein bisschen produktiver machen.
Christopher, du hast eben erklärt, was Meta-Plattform ist. Das heißt, wenn ich Flüge buche, dann bin ich ja relativ anonym. Ist das bei euch auch möglich oder habt ihr auch Modelle für die, die verkaufen? Wie aber auch die, die kaufen wollen, die Profile anzulegen, also mein eigenes Suchprofil anzulegen, beziehungsweise mein Angebotsprofil. Und das ist ja gerade am Anfang, halten sich alle gerne sehr bedeckt und nennen eben nicht gerne ihren Namen und weitere Details. Vielleicht sagst du dazu noch mal etwas.
Genau, also wir haben Verkaufsprofile, die sind komplett anonym. Da kann man auch auf verschiedenen Ebenen nochmal einstellen, wie anonym man das haben möchte. Auf der Käuferseite ist es auch so, dass man anonyme Profile einstellen kann. Wir setzen allerdings voraus, sobald man eine Anfrage an eine oder andere Seite stellt, dass man dann natürlich die Anonymität aufgibt. Der häufigste Anfrageweg ist, wenn jemand, der ein Kaufinteresse hat, einen Verkäufer anfragt. Dann sieht man auch, welche Daten jetzt geteilt werden würden, wenn ich diese Anfrage stelle. Hat wahrscheinlich irgendwie zwei Gründe. Also zum einen wird kein Verkäufer mit einem anonymen Anfrager sprechen. Also das ist einfach unseriös. Zum zweiten ist es, glaube ich, besser, irgendwie ein ernsthaftes Interesse vorzuweisen, wenn man einfach ein bisschen was über sich sagt, vielleicht auch schon mal sagen kann, wie man eine Finanzierung hinbekommt, weil das gerade im kleineren Segment scheitert es dann irgendwie oft daran, dann eine Finanzierung zu bekommen. Genau, und so stellen wir den Kontakt her. Man kann bei uns über ein Nachrichtentool dann Nachrichten unterteilen, austauschen und dann sind wir aber auch raus. Also wir sind keine M&A-Berater, wir machen keine Beratung, wir machen nur das Erste, die Kontaktaufnahme, weil wir glauben, dass der Markt einfach intransparent und fragmentiert ist. Das machen wir durch ein Produkt oder versuchen wir besser zu machen und dann sind wir raus.
Okay, ihr habt ja auch Kundenstimmen auf eurer Webseite. Wie ist so die Resonanz? Wie wird das aufgenommen, nachdem es ja die vielen anderen, die klassischen, kleineren, unterschiedlichen Plattformen schon lange gibt?
Ich würde sagen, positiv gemischt. Also wir haben Kunden, die sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was sie haben. Sie sagen, es ist halt ein einmaliges Produkt. Ich glaube schon, dass es ein relativ gutes Produkt ist. Am Ende ist es halt immer noch ein zweiseitiger Marktplatz, die inhärent schwierig zu wachsen sind, weil du natürlich beide Seiten, sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite, in dem Fall Angebot an Unternehmen, Nachfrage an potenziellen Kaufinteressenten, in dem gleichen Maße wachsen lassen musst. Was bei uns sehr positiv und auch häufiger schon positiv genannt wurde, ist natürlich unsere Geschwindigkeit. Exemplarisches Beispiel, das natürlich nicht für alle Sachen war, aber ich hatte mal mit einem Kunden vormittags geschrieben, dann hat er gesagt, könnt ihr noch dieses eine Feature machen, lasst uns kurz treffen, dann hatte er keine Zeit, dann haben wir uns erst nach der Mittagspause getroffen und bis zur Mittagspause war das Feature schon entwickelt und live. Also das funktioniert jetzt natürlich am Anfang noch, das wird irgendwann sicherlich nicht mehr funktionieren, wenn wir größer werden, aber genau das ist sicherlich aktuell unser Vorteil, dass wir einfach schnell bauen.
Sag nochmal was zu den Zahlenverhältnissen. Wie viele sind es, die ein Unternehmen anbieten im Verhältnis zu denen, die ein Unternehmen suchen? Welche Gruppe ist größer, so in der Tendenz so ungefähr?
Also bei uns ist definitiv, weil wir ja aktiv die anderen Inserate auf den Plattformen suchen. Wir haben aktuell 5.000 Unternehmen, die bei uns gelistet sind. Immer mit dem Disclaimer, es sind natürlich auch ein paar ältere Inserate dabei. Wir versuchen, die nach 2 Jahren rauszuwerfen, weil so eine Nachfolge natürlich auch mal länger dauern kann, aber da versuchen wir sie rauszuwerfen. Genau, das ist aktuell bei uns gelistet. Gleichzeitig haben wir so zwischen 1.000 und 1.500 Leute, die aktiv ein Kaufgesuch haben und natürlich auch noch eine andere Ziffer an Kunden, die einfach nur so auf der Plattform sind, ohne aktiven Kauf gesucht zu haben. Aber die haben halt dann einen privaten Suchauftrag, bei dem sie für neue Inserate benachrichtigt werden.
Okay. Die Unternehmen sind in welcher Größenordnung? Also etwas, was Personal angeht, was EBIT und so weiter angeht, Umsatzzahlen?
Also EBIT sind nicht ganz klein, also nicht die 400 € eBay-Shops, sondern ja, ich würde schätzen so, wir haben Unternehmen, die auch nur 100.000 € EBIT machen. Wir haben ein paar Ausreißer, die irgendwie über den 5 bis 10 Millionen sind. Aber in Summe ist das alles irgendwo zwischen 200.000 und 3 Millionen. Also da ist wahrscheinlich das Gros an EBIT. An Mitarbeiterzahl weiß ich nicht, aber das ist wahrscheinlich in der analogen Range.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Super. Jetzt sag noch was zu den Chancen und Risiken. Also gibt es da noch etwas, was dir einfällt, was dir wichtig ist mitzuteilen, wenn man eine Meta-Plattform, wenn man deine Meta-Plattform nutzt?
Du meinst, wenn man eine Meta-Plattform nutzt?
Genau.
Genau, also der Vorteil ist natürlich ganz klar Zeitersparnis und natürlich auch Convenience, Usability, das ist ein ganz klarer Vorteil. Risiken sind wahrscheinlich inhärent mit allen anderen Plattformen. Man bekommt natürlich Unternehmen, die schon auf dem Markt sind und für die sich potenziell auch andere interessieren. Es gibt ja zwei Gründe, warum irgendwie Unternehmen auf Plattformen sind. Entweder sind sie halt nicht verkaufbar, das heißt, will man jemand sein, der sich wirklich auch für dieses Unternehmen interessiert, oder die Eigentümer haben vielleicht keine Lust auf einen M&A-Berater und versuchen es irgendwie selber. Wenn die Unternehmen dann aber gut sind, dann hat man natürlich einen entsprechenden Kampf um dieses Unternehmen. Das ist kein Risiko, weil es klar planbar ist, aber es ist natürlich sicherlich was, mit dem man rechnen muss, wenn man so eine Plattform versucht.
Haben wir das Wichtigste angesprochen? Gibt es noch etwas, wo du sagst, dass da müssen wir noch drauf eingehen, habe ich nicht gefragt oder sind wir drüber gehüpft?
Ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir angesprochen.
Super. Dich kann man erreichen über LinkedIn zum einen, also wenn es Fragen gibt, könnt ihr euch direkt an Christopher wenden.
Gibt es noch einen Tipp, den du hast, so aufgrund deiner Erfahrung, aufgrund von Plattformen und wo du sagen würdest, das ist mein wichtigster Tipp für den Abgeber, die Abgeberin und das ist mein Top-Tipp für den Nachfolgerin, für den Nachfolger?
Also für den Abgeber ganz klar, sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Also man sagt ja immer, dass man das irgendwie 7 Jahre vorher machen soll. Du hast eingangs schon gesagt, die meisten planen vielleicht irgendwie nur ein Quartal voraus. Bei der Nachfolge sollte man deutlich länger planen, um einfach Firmenstruktur, vielleicht eine Holding etc. sich damit einfach Gedanken zu machen, wie man das Ganze irgendwie strukturieren möchte. Natürlich gucken, wie ist das im Familienumfeld? Möchten die Kinder das übernehmen? Möchten die das nicht? Welche Pläne haben die für die Zukunft? Also diese ganzen soften Themen, das ist sicherlich was, wo man auf der Abgeberseite nicht früh genug damit anfangen kann. Wenn man dann wirklich soweit ist und diesen Schritt gehen möchte, würde ich wahrscheinlich trotzdem immer einen Berater empfehlen. Ich glaube, ein guter M&A-Berater hilft einem einfach, durch diesen Prozess zu gehen. Das ist natürlich auch ein ganz klares Problem für unser Geschäftsmodell, aber im Zweifel verkauft jeder sein Unternehmen nur einmal im Leben. Ich glaube, bei dieser Einmaligkeit der Transaktion sollte man schon einfach gucken, dass man einen guten Berater an seiner Seite hat, um einfach diese Transaktion sinnvoll zu machen. Plattformen kann man immer noch nutzen. Wir bieten auch Lösungen an, um das Ganze nicht nur offen im Internet zu machen, sondern auch ein bisschen hinter verschlossenen Türen, wenn man sich so ein bisschen dieser Öffentlichkeit irgendwie scheut. Zum Zweiten, für denjenigen, der kauft, erstmal überlegen, möchte man das wirklich? Also natürlich muss man nicht für alles, was man im Leben irgendwie tut, schon mal Erfahrung haben oder schon mal gemacht haben. Ich meine, ich gründe jetzt auch zum ersten Mal. Irgendwann muss man einfach losspringen. Aber ich glaube, man sollte sich klar sein, dass das Leben natürlich schon verändern wird. Ein Unternehmer zu sein, gerade am Anfang, wenn man neu als Geschäftsführer in ein Unternehmen kommt, bedeutet das natürlich auch, dass man Dinge verändern muss. Man wird wahrscheinlich nicht den Status quo einfach komplett weiterlaufen lassen können und das einfach als Vehikel nehmen, um irgendwie Geld rauszuziehen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also man muss sich klar werden, möchte man das? Bekommt man das auch in das Leben, das man gerade führt, in das Umfeld, in Familie etc.? Kommt man das da rein? Ist man auch bereit, diese Finanzierung irgendwie auf sich zu nehmen? Das ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Das wird wahrscheinlich in einem kleineren Umfeld auch nur mit privater Bürgschaft etc. funktionieren. Dessen muss man sich bewusst sein. Und dann natürlich auch mit einer gewissen Planungshorizont. Weil natürlich, anders als bei einer Immobilie, wo der Markt relativ liquide ist, obwohl es auch illiquide Assets sind, ist es bei Unternehmen ja nochmal viel illiquider. Also man muss auch durchaus mit einer längeren Suche rechnen. Also wenn man sich heute anguckt, es gibt ja viele von diesen Search Funds, also Leute, die quasi sagen, sie suchen jetzt ein Unternehmen und finanzieren das entweder fremd oder selbst, die planen alle so mit 12 bis 24 Monaten, bis sie das richtige Target gefunden haben. Das ist wahrscheinlich eine realistische, sinnvolle Zeitschiene, in der man planen sollte.
Okay, Christopher, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns tiefer in dein Produkt von Viaductus einzuführen und auch nochmal in die Idee der Meta-Plattform, was die Nachfolge angeht. Dir ganz lieben Dank.
Danke auch. Ciao.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn du dich für unser Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Sind wir schon auf Social Media vernetzt? In den Shownotes findest du alle Links direkt zu meinen Accounts. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und deine Fragen zur Nachfolge und dem Generationswechsel? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich lese sie auf jeden Fall, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Unternehmensnachfolge mit System wieder mit dabei bist.